Heute geht es für mich nach Würzberg, mitten in Franken. Und wenn man über Franken spricht, kommt man an Kulinarik eigentlich nicht vorbei. Hier wird mit Leidenschaft gekocht, gegessen, getrunken, diskutiert und gerne auch mal etwas länger gesessen. Und genau diese Mischung aus starken Produkten, großem Handwerk und größeren Charakteren macht diese Region für mich so besonders. Und da ist noch dieses Würzberg. Ein kleiner Ort, kulinarisch aber mit ziemlich großer Wirkung. Für mich inzwischen ein echtes Epizentrum für kulinarische Neugier, für Handwerk und für verrückte Ideen. Und für Menschen, die einfach ein bisschen anders ticken. Denn genau hier hat Freaks to Table seine Geburtsstunde erlebt. Und heute treffe ich gleich zwei von diesen Freaks, obwohl ich besser sagen müsste, wahrscheinlich die Urfreaks. Tobias Baetz und Patrick von Vacano. Tobias, 2-Sterne-Koch. Tüftler, Produktentwickler und jemand, der wahrscheinlich selbst in einer Kartoffel noch eine Geschichte findet. Patrick, Weinmensch, Nerd, Netzwerker und jemand, der sich genauso leidenschaftlich für die Menschen hinter dem Produkt begeistern kann, wie für das eigentliche Produkt selbst. Zwei ziemlich unterschiedliche Typen, aber beide mit diesem kleinen oder vielleicht auch ziemlich großen Ding im Kopf, das sagt, da geht noch mehr. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Über Ihre gemeinsame Geschichte, über die Freaks to Table, über gutes Essen, über Menschen, über das, was Sie antreibt. Und natürlich auch darüber, warum man freiwillig so viel Energie in eine Sache steckt, wenn man eigentlich gemütlich in Franken zu Hause bei einem Bier sitzen könnte. Oder in Patricks Fall bei einem Wein. Ich freue mich wirklich auf dieses Gespräch. Wünsche euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Und Tobias, Patrick, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur 2. Staffel, ist es ja quasi schon. Es war ein bisschen Ruhe bei uns, was aber nicht daran lag, dass wir alle nichts zu tun hatten, sondern es ist unglaublich viel passiert. Da ich aber gar nicht weiß, was alles passiert ist, habe ich mir die beiden Menschen an den Tisch geholt, die quasi maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es Freaks zu Tisch überhaupt gibt. Patrick, Tobias, herzlich willkommen.
Wir freuen uns.
Wie war euer Tag bisher?
Produktiv.
Meiner war erfüllend. Es gab heute früh schon Leberkäsebrötchen.
Ja. Zählt das schon als Ritual, das Leberkäsebrötchen, oder war das
tatsächlich
so?
Ist es für mich ein morgendliches Ritual, einen Schokocino zu trinken und ein Leberkäsebrötchen zu essen. Meistens noch nicht um die Uhrzeit. Aber wenn Patrick ins Haus kommt und sich da natürlich von außen was mitbringt, dann muss man sagen, kann man die ja nicht kalt werden lassen.
Genau. Ich habe euch auch was mitgebracht, nämlich die erste Frage, die zukünftig alle Gäste bei uns gestellt bekommen. Und zwar müsst ihr euch ein Intro aussuchen. Das hört ihr jetzt leider nicht. Das werdet ihr erst hören, wenn ihr die Folge hört, weil daran merke ich auch, ob ihr euch eure Folge anhört. 1, 2 oder 3. Ihr müsst euch auf eine Zahl zusammen einigen.
Die Mitte?
Goldene Mitte.
Goldene Mitte, ne?
Ja. Gut.
Freaks to Tisch, der Podcast von Freaks to Table.
Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen erzählt und ich habe festgestellt, in der 1. Staffel haben wir ja schon ganz viel darüber erzählt, was Freaks to Table eigentlich ist. Und da die ja auch schon ein bisschen länger her ist, glaube ich, dass mittlerweile, oder ich unterstelle es sehr vielen Menschen, dass sie mittlerweile auch eigentlich wissen, was hinter Freaks to Table steht. Wir kommen vielleicht ein bisschen später drauf, aber die kleine Idee, die ich für mit euch habe, ist eigentlich ein bisschen auch über euch zu sprechen. Warum, wieso? Und natürlich auch in die Richtung, wie ist es denn weitergegangen tatsächlich? Aber so für die, die vielleicht doch neu sein könnten, könnt ihr beide Freaks to Table in 1, 2 Sätzen beschreiben? Es wird eh schwierig bei den beiden, 1, 2 Sätze. Ich lehne mich mal zurück.
Tobi, mach mal den Anfang.
Ja, wir haben vor knapp 5 Jahren die Idee gehabt, letztendlich Menschen wieder an die Hand zu nehmen, um zu zeigen, was bedeuten gute Lebensmittel und ihnen eigentlich so ein bisschen ein Wertesystem zu geben, um Lebensmittel einschätzen zu können. Ich glaube, beim Fußball gelingt es immer ganz einfach, indem man natürlich weiß, was Champions League ist, so kann man auch den Dorfverein quasi irgendwie einschätzen. Bei Lebensmitteln, glaube ich, ist es wichtig, wieder den Menschen
wie gesagt, an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was das bedeutet und auch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und dafür habe ich die Idee gehabt, die wichtigsten Menschen, die in meinem Umfeld sind, an den Tisch zu holen. Und dann ist in kürzester Zeit eigentlich Freaks to Table entstanden mit lauter Verrückten. Einer von denen ist natürlich dieser Lebensmittel-Nerd Patrick von Vulcano.
Ja, in einem Satz zu erklären, was Freaks to Table ist. Wenn ich jetzt hier sitze, wird mir immer deutlicher, ich weiß nicht genau, was Freaks to Table ist. Und ich bin jemand, der vielleicht voranläuft. Ich sehe es aber immer mehr als Open-Source-Plattform, wo immer mehr auch andockt, was gut ist. Und ich glaube, wir sind eine Bewegung, die liebevoll Handwerk, Lebensmittel und auch Endverbraucher einfach zusammenbringt, die das ursprünglich wieder zurückhaben möchte, die darüber nachdenken, was richtig und was falsch ist. Und, das ist ganz wichtig, ohne jetzt die wirkliche absolute Antwort darauf zu haben. Wir haben keine Antworten. Wir stellen Fragen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und wir versuchen, diese Leitplanken mit Ethik und einem grundsätzlichen Verständnis zu geben.
Mhm. Ihr habt beide ja eigentlich in eurem normalen Alltag genug zu tun, ne? Ich meine, Tobi, du hast ein riesiges Team. Ihr habt genug vorzubereiten. Du hast das Future Lab dazu, was auch funktioniert. Patrick, du mit dem eigentlichen Schokoladenthema auch genug an den Hacken. Und wenn ihr jetzt, du hast gerade gesagt, Freaks to Table gibt es schon 5 Jahre. Wenn ihr jetzt so die letzten 5 Jahre zurückguckt und euch nochmal zurückerinnert, als es vielleicht angefangen hat, eigentlich brauche ich nicht fragen, aber treibt es euch immer noch an? Oder denkt ihr euch manchmal auch so, boah, was haben wir da für eine Scheiße angefangen?
Ey? Also die Frage stellt man sich mindestens einmal am Tag. Um wohl gleich zu antworten, aber jetzt haben wir so viel Zeit und Energie da reingesteckt und es ist unfassbar krass, was aus diesem Verein geworden ist. Also wir wären ja dumm, jetzt aufzuhören, sondern jetzt geht's weiter und natürlich tut es weh. Aber überall, wo man hinkommt, wo eben auch Neuland ist und egal, ob man das im Sport sieht oder beruflich, es tut immer weh, sonst würde es ja auch jeder tun. Und deswegen ist es für mich jede Mühe wert, jede schlaflose Nacht, jeder Ärger, es ist es einfach wert, weil wir die Sache weiterbringen. Und ich muss sagen, es ist für mich dann trotzdem immer eher der stolze Moment, zurückzublicken und zu sagen, es ist doch eigentlich unglaublich, was wir mit diesem Verein Freaks to Table, und das sind nicht wir, sondern das ist ein wirklicher Verein, der dahinter steht, mit so vielen Leuten, die einfach dafür brennen. Ich nenne es ja immer so ein bisschen das kleine gallische Dorf der Lebensmittel.
Es ist aber auch dieses Zusammenspiel. Also ich könnte mir die Spitze ohne einen Tobi nicht vorstellen. Ja, es ist dieses, wir treiben uns gegenseitig an. Wir wollen beide das Maximum. Und wir sind nicht damit zufrieden, wenn einer mal nur 80% gibt. Das akzeptiert der andere überhaupt nicht. Und da können wir uns wirklich, wirklich wertschätzen, weil wir das Herrlichste und das Beste, was wir können uns herrlich streiten.
Ja. Perfektes Sparringspartner.
Perfekter Sparringspartner. Ich habe es jetzt letzten Samstag wieder gedacht, wo ich dir einfach ab und zu mal den Kopf abreißen hätte können. So. Aber was wir dann diesen Samstag produktiv geschafft haben innerhalb von 2,5 Stunden, das ist unfassbar. Und Schmerz und Stolz gibt immer die Waagschale. Also wenn du gestern irgendwie eine Nachricht von dem Staatssekretär dir liest, er will unbedingt im Oktober beim nächsten Termin dabei sein, bitte sagt mir, wann es ist. Ey, das macht dich doch brutal stolz. Ein Menschen, der einen vollen Kalender hat, der jeden Tag Termine hat, ganz klar sagt, hey, ich will euch wiedersehen. Ich glaube daran. Und das haben wir sehr, sehr viel. Also wir haben viele Menschen, die absolut wirklich kommen und sagen, wir schätzen das wert, wir wollen da mitmachen. Wie können wir mitmachen?
Was glaubt ihr, habt ihr bisher schon verändern können in dieser Lebensmittel-, Hospitality-, Gastronomie-Welt?
Ich würde sagen, wir haben ein Movement geschaffen. Wir haben Leute zusammengetrommelt.
Da kommt das Fränkische raus, das Movement. Das Movement. Macht ihr das hier so?
Okay,
Wir also kein Movement, ein Movement.
Ja. Wir haben eine Bewegung geschaffen. Und ich glaube, man hat so viele Leute zusammengebracht, die jetzt laufen können in allen Richtungen. Und ja, Markus, du bist natürlich einer dieser Leute, der das auch nach außen trägt. Und darauf sind wir so dankbar und stolz, dass es eben genau diese Geschichte gibt, dass es nicht nur Patrick und mich gibt, die da vorweglaufen, sondern dass jeder in seinem Teil einfach Profi ist und sich für die Sache einbringt. Und deswegen ist es so vielschichtig. Und was hier alles kommt und was hier alles auf der, ja, müssen wir sagen, eigentlich schon auf der Ziellinie steht, wo man jetzt nur noch drüber schubsen muss, das muss ich sagen, das hat einen wahnsinnigen Impact. Und ich glaube, wir schaffen es immer mehr, auch junge Leute an uns zu binden. Und dafür haben wir auch viel Zeit investiert, mit Kindern und Jugendlichen und Schülern und Schülerinnen eben auch genau diese Momente auch zu leben, um zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, und nicht nur schnell mal was zu kochen, sondern wirklich auch zu verstehen und zu erleben und sie auch an die Hand zu nehmen. Ich glaube, das ist für mich das Allerstolzeste, weil ja, dass die Manufakturen gut verkaufen, das ist natürlich unsere tägliche Arbeit, das ist unsere Basis. Darüber dürfen wir gar nicht sprechen. Das ist das tägliche Arbeiten, das müssen wir alle tun. Da dürfen wir auch nie müde sein, es nicht zu tun. Das ist unsere Hauptaufgabe im Alltag. Aber für uns ist ja auch ein bisschen was zu schaffen, dass die Menschen da draußen auch wieder verstehen, warum sollte ich denn ein bisschen mehr ausgeben? Beziehungsweise manchmal ist es ja gar nicht mehr, sondern einfach, wie kann ich Qualität einschätzen, dass ich dann auch nicht über den Tisch gezogen werde?
Ja, absolut. Patrick?
Ich glaube, wir haben was geschaffen. Diese Bewegung ist ein guter Punkt dazu, aber wir haben geschaffen auch, dass die Leute nachdenken. Also ich glaube, das ist noch nicht die Veränderung, aber sie denken drüber nach. Wir haben hier ein Food-Festival mit 18.000 Menschen, was wir schaffen ohne Security. Also dieses Friede, liebevoll, miteinander umdenken, wieder hinschmecken, Diskussionen zu Hause schaffen, ja, dass Kinder wieder sagen, hey, Mama, wir kaufen das nicht mehr, weil, ja, wir möchten darauf achten, es ist uns wichtig, ja. Und das Ganze ohne Dogma. Und ich glaube, da sind wir gut am Start und das kriegt eine richtige Bewegung und das ist einfach schön.
Und ihr habt es ja eben gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass ihr gefühlt für Außenstehende so ein bisschen wie ein Ehepaar manchmal seid. Also zumindest auf platonischer Ebene. aber Patrick, was hat denn Tobi in deine Welt gebracht, die dir gefehlt hat?
Ja, Tobi ist wirklich mein Yin, also ist der Mensch, den ich brauche an meiner Seite, um auch Höchstleistungen abzuliefern. Und was hat er in mein Leben gebracht, ist die Schokolade. Ne? Also Tobi hat schon weit vorher die Schokolade gekauft und dann habe ich eine Beziehung angefangen mit seiner Frühstücksköchin, bin ins schöne Franken gezogen, was mein Zuhause geworden ist. Und ja, Tobi ist in gewisser Weise mein Hafen.
Mhm. Und Tobi, du, welchen Wahnsinn hat Patrick für dich in deine Welt gebracht?
Ich muss sagen, Patrick ist für mich der absolute Wahnsinn und ist natürlich für mich wirklich auch das Schöne, dass ich jemand habe, der auch im Alltag mich pusht und auch mal vorangeht und quasi auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich glaube, wir beide können uns so wunderbar ergänzen, weil wir so grundsätzlich verschieden sind, aber im Herzen eben absolut einig. Das heißt, man muss nie drüber sprechen. Jeder tut es auf seine unkonventionelle Art. Und was ich eben schätze, und das ist natürlich was, da weiß ich auch, und da muss ich auch immer aufpassen, meine Energie ist, wie soll man sagen, sprudelnd und gefühlt auch unendlich. Deswegen muss ich immer aufpassen, mit wem ich wie auch umgehe. Und da muss ich beim Patrick keine Rücksicht nehmen, weil das auf der anderen Seite meines Erachtens noch viel krasser ist, wie das, was ich mache. Insofern bin ich einfach dankbar um diesen Menschen, der immer wieder, und das verblüfft mich dann trotzdem, in diesen ganzen Hektik und Stress plötzlich ganz tief in seine Mitte kommt und Sachen wahrnimmt, die man eigentlich in dem Moment, wo er wie so Dampfwalze über alles geht, plötzlich so feinfühlig ist. Und dieses Konträre ist für mich Faszination pur und natürlich ein Mensch, den ich nie mehr missen möchte. Also es ging ja drum, bei seiner Hochzeit hat er mich gefragt, ob ich der Trauzeuge sein will. Und dann habe ich gesagt so, boah, eigentlich kennen wir uns gerade erst so. Ja. Ne? Wir haben uns durch Freaks to Table erst so richtig kennengelernt. Und dann hat meine Partnerin gefragt, die liebe Anja, hat gesagt, Tobi, mit wem würdest du eine Leiche verschwinden lassen? Und dann habe ich, ohne zu überlegen, gesagt, mit Patrick. Und dann hat sie gesagt, dann bist du der perfekte Trauzeuge. So, und insofern ist es genau die Geschichte. Ich glaube tatsächlich, wenn nichts mehr geht, last man standing, Patrick.
Ja, ja, kann ich aus oder würde ich aus eigener Perspektive auch total unterschreiben.
Ja. Ja,
wenn gar nichts mehr geht, Patrick geht noch einen Meter.
Ja, genau.
Ja, ja. Ja, das stimmt, absolut. Das ist ja auch ein bisschen die Freakiness, die in Patrick wohnt.
So absolut. Dieses, ne? Und das, jetzt muss man auch sagen, da ist es ja jetzt egal, ob das jetzt in dem Kontext ist, wo wir gemeinsam arbeiten. Ich glaube auch in jeglicher privaten Situation, in jeglicher Situation, die gar nichts mit uns gemeinsam zu tun hat, wäre er da. Also er würde selbst mit dem Zug irgendwo hinfahren, um einen abzuholen, weil, wie gesagt, so mit dem Auto kann er nicht schnell mal laufen. Deswegen nimmt er sich auch noch all diese Strapazen auf sich. Und, oder er wird mit dem Fahrrad kommen, vielleicht auch.
Auch das. Wahrscheinlich, wenn es geht, auch das. Ich bin nächste Woche da. Zu Fuß. Eine Frage, die zukünftig in allen Folgen von uns relativ am Anfang gleich Platz finden wird, ist die Frage, was aus Sicht des Gastes ein Freak ausmacht. Jetzt ist natürlich die Frage an euch, was muss ein Mensch aus eurer Sicht haben, dass ihr sagt, das ist ein Freak?
Er muss offen sein. Er muss offen sein, um was zu verändern. Er muss neugierig sein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ne? Dass man bereit ist, auch mal von seiner Meinung abzulassen, zuzulassen und zu prüfen und vielleicht auch sich selber ändern. Ich glaube, ein Freak ist ein Mensch, der stetig an sich arbeitet, der sich stetig selber prüft und der aber auch bereit ist, andere Menschen und andere Meinungen zuzulassen.
Für mich ist Freak per Definition ein Mensch, der sich besonders für was begeistern kann und das mehr als alle anderen in seinem Umfeld lebt. Und ich glaube, das ist für mich auch immer wieder die Definition von Freaks to Table, sind einfach Leute, die dahin schauen, wo die anderen längst aufhören. Das heißt, die gehen weiter, diesen Schritt weiter, immer dieses, aber jetzt muss ich mir noch darüber Gedanken machen, jetzt muss ich mir noch über die Verpackung Gedanken machen, jetzt muss ich noch, wo kommt das her und wie kann ich da besser? Und dieses Enthusiastische ist für mich Freak. Und ja, das ist das, was ein Gast, ein Kunde, ein Partner, alle können das erwarten. Und ich würde sagen, jeder der Freaks, jeder, der die blaue Jacke trägt, würde ich das 1:1 unterschreiben.
Mhm. Und würdet ihr sagen, ist ein Freak dann jemand, der besonders gut ist in dem, was er macht, oder einfach jemand, der sich traut, anders zu sein?
Ich glaube, der sich traut, anders zu sein. Und ich glaube, dass es geht nicht immer um die Besten. Es geht um die Menschen, die wirklich bereit sind, auch zu laufen. Die sich bereit sind, für auch vielleicht für was aufzuopfern. Sich nicht zu schade sind. Bereit sind, diesen extra Meter zu gehen. Ich glaube auch, dass im Fußball nicht diejenigen am erfolgreichsten sind, die am besten spielen, sondern diejenigen am erfolgreichsten sind, die bereit sind, für diesen Sport alles aufzugeben.
Und in dem Fall ist der Sport Handwerk und Lebensmittel, genau. Eigentlich. Ja.
Also ich muss sagen, ich tue mich ganz schwer stetig mit diesen, das ist das Beste. Das ist was, muss ich sagen, in der Gesellschaft, was mir so ein bisschen widerstrebt. Das sehe ich, ich finde einfach, die Frage muss sein, für was das Beste? Also gehen wir mal am Beispiel einer Birne. Wenn ich jetzt sage, was ist die beste Birne, dann muss ich einfach fragen, für was? Weil ein Schnapsbrenner wird vielleicht eine andere Birnensorte sagen, wie der Koch der sie verarbeitet und einlegt. Und der Kunde, der sie vielleicht einfach nur jetzt direkt essen möchte, wird wieder eine andere Birnensorte sagen. Also wir brauchen schon ein bisschen mehr wie das Beste, sondern einfach für was das Beste und worin das Beste. Und deswegen glaube ich, diese Fragestellung und stetig irgendwie zu vergleichen und vor allem in dem Fall Äpfel und Birnen, das ist total schwierig. Also wir sollten uns schon ein bisschen mehr die Frage stellen, für was brennt man und was kann in dem Moment vielleicht für mich, für den Moment das Beste sein, das gibt's. Aber grundsätzlich über das Beste und den Besten zu sprechen, oh, finde ich äußerst schwierig, zumal ja auch da draußen sehr viel unterschiedliche Geschmäcker unterwegs sind.
Ja, absolut. Ich meine, und wenn man es dann so ein bisschen ins Monetäre zieht, nur weil es viel Geld kostet, heißt es ja nicht, egal bei was, dass es das Beste ist.
Genau, und oder? Genauso wie der Erfolgreichste. Da muss man sagen, sind Titel erfolgreich, sind vielleicht monetäre Geschichten erfolgreich, sind vielleicht aber Leute einfach auch erfolgreich, die sagen, ich habe eine perfekte Work-Life-Balance, ich arbeite, um Geld zu verdienen und ich lebe, um zu leben. Und ich finde, alles hat ja seine Berechtigung. Es muss ja nur demjenigen passen. Da waren wir wieder bei intrinsisch. Einfach die Leute, wenn sie das tun, was sie lieben, dann sagt man so schön, muss man nie wieder arbeiten. Ne?
Lasst uns mal bei dem Thema Qualität und Preis so im Groben eigentlich bleiben. Weil ganz oft wird mir entgegengeworfen, naja, gutes Essen ist ja mittlerweile eigentlich Luxus.
Das ist faktisch falsch.
Weil?
Weil ich glaube, dass wenn du dich mit Essen beschäftigst, ist es möglich, eine nachhaltige Ernährung zu haben. Wir müssen wieder überlegen, was ist wichtig. Ja? Das finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt, ist der, alle, egal mit was für einem Einkommen, wenn sie rauchen wollen, können sie sich die Kippen leisten. Und Kippen kosten mittlerweile verdammt viel Geld, weil es mir wichtig ist. Ja? Und wenn die Ernährung wichtig ist, ist es für dich möglich, es auch zu tun. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich muss mir drüber nachdenken. Und da geht es nicht um, ich bin Vegetarier, ich bin Veganer und irgendwas. Ich finde es eine Katastrophe. Es geht darum, dass ich vielleicht überlegen muss, ich kann mir 5 Tage die Woche oder 6 Tage die Woche einfach ein gutes Gemüse leisten, wo ich weiß, wo der Bauer hat. Ich kann mir ein gutes Ei leisten, aber ich kann mir keine 6 Tage lang Fleisch leisten. Das kann ich einfach nicht, wenn ich wirklich davon ausgehen möchte, dass es auf der Weide gelebt hat, dass das wertgeschätzt wurde, dieses Tier. Also da sind wir bei dem Punkt, was bei uns für den Freaks wieder wichtig ist, wir müssen den Leuten wieder Kochen beibringen. Und Kochen heißt nicht, ich brauche 3 Stunden Vorbereitung, sondern ich kann... Es ist möglich, mir ein nachhaltiges Essen für unter 3 Euro pro Person in 20 Minuten zu kochen. Und das müssen wir den Leuten wieder beibringen. Diese Wertschätzung von Lebensmitteln, diese Einfachkeit. Eine tolle Kartoffel von meinem Bauern um die Ecke mit einem tollen Quark kostet mich im Wareneinsatz, auch wenn ich das in Demeter-Qualität kaufe, 2 Euro. Mhm. Das ist möglich. Aber ich kann nicht jeden Tag Rinderfilet essen und möchte das auch nicht. Wir müssen den Leuten zeigen, dass eine Kuh 600 Kilo schwer ist und dass das Rinderfilet das kleinste Teil an diesem Tier ist. Wir müssen ihnen zeigen, dass man auch einen Fuß essen kann, dass man auch ein schönes Stück Braten essen kann, dass man einen Ochsenschwanz essen kann. Das sind die Dinge, die wir den Leuten wieder zeigen müssen. Diese Leidenschaft und Liebe zum Lebensmittel, was uns ein bisschen verloren gegangen ist.
Aber kann diese Nachhaltigkeit wirklich massentauglich werden, aus deiner Sicht, Patrick?
Absolut. Absolut. Also wenn wir, das ist immer so eine schizophrene Geschichte. Diese Welt wurde geschaffen für Menschen. Ja, wir müssen im Eintakt mit der Natur leben. Und bei Ocean of Beans kannst du ganz klar sagen, die indigenen Völker zeigen dir, wie Einklang mit der Natur funktioniert. Ja, wir müssen das wieder wertschätzen, was wir haben. Und nicht danach schielen, was gerade irgendwie on vogue ist. Es ist schizophren, alle wollen Chia-Samen und Gucci-Bären und so weiter haben aus der anderen Seite der Welt, weil irgendeiner das jetzt gerade vortanzt. Wir haben hier Leinsamen, wir haben ganz tolle Kirschen, die an Bäumen verfaulen, weil wir sie nicht ernten. Die kannst du auch trocknen. Das sind alte Techniken. Leinsamen hat einen besseren Energiewert als ein Chia-Samen. Warum
ja, aber der
bleib ich nicht da?
Leinsamen ist nicht so sexy.
Ist nicht so sexy.
Wie der Chiasamen.
Ja, genau. Aber das müssen wir müssen, ich glaube, das ist die Aufgabe, eine große Aufgabe von Freaks ist, die Schönheit dieser Regionen, die wir haben, auch wieder zu zeigen. Ja.
Und das nehme ich gleich mal mit an Tobi, weil bei dir, wenn man dich so ein bisschen verfolgt und wenn man so ein bisschen recherchiert, kommt man eigentlich immer oder überhaupt nicht über die beiden Themen Heimat und Regionalität und dann aber den Zusatz regionale Heimat und von irgendjemand wird das Auto gerade geklaut. Ihr bleibt aber beide schön hier sitzen. Der eine hat keins. Ja. Das ist tatsächlich, ja. Aber wenn ich dann an Nachhaltigkeit denke und trotzdem kann ich bei euch so Dinge wie Papaya, Ingwer in der Küche sehen, ihr habt euch da ja so eure eigene regionale Denkweise geschaffen, oder?
Also für mich ist Regionalität vor allem ohne Dogma zu sehen. Ich sage immer, die Karotte schmeckt nicht besser, nur weil sie neben dem Haus wächst. Also es geht schon darum, Einfluss zu nehmen und Lebensmittel auch wirklich zu entwickeln. Und so haben wir vor 17 Jahren mit dem Yoshi einen Mann ins Team geholt oder ihn dazu befördert, letztendlich die Region weiterzuentwickeln, zu schauen, was gibt es auf der Welt und wie kommen wir dahin, was ist vielleicht in Franken auch möglich, was wir bisher gar nicht auf dem Schirm hatten und zum anderen, welche alten Sorten haben vielleicht auch wirklich ihre Berechtigung, weil sie geschmacklich viel besser sind, als dass sie in Menge wachsen. Und so ja, sind mittlerweile aus 2, 3 hat man angefangen, jetzt sind es 80 Landwirte, mit denen wir hier regional arbeiten und wie gesagt ohne Dogma und natürlich Techniken auch der ganzen Welt auf heimische Lebensmittel ansetzen und somit was haben, was glaube ich in Europa so keiner hat in dieser Fülle und natürlich in dieser Gesamtheit und darauf bin ich stolz, aber wie gesagt, es geht für mich niemals drum zu sagen, boah, das gab's hier noch nie, weil ich meine, in Deutschland mittlerweile sind wir für die Kartoffel bekannt, aber die war nie hier heimisch. So. Ja. Und Franken, wenn man das mal natürlich auch wieder so sieht, alle fränkischen Lebensmittel, für die wir bekannt sind, sind mit wahnsinnig viel Gewürz. Jetzt muss man sagen, okay, bei uns wachsen halt faktisch kaum Gewürze. Also ist es natürlich eine Geschichte, weil einfach die Route der Gewürzhändler durch Nürnberg ging. Und so ist der Lebkuchen, der fränkische Sauerbraten und so weiter und so fort. Also alles immer mit sehr viel Gewürz. Und ich glaube, wir mussten schon immer sehr offen sein. Und ich finde, das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Ich finde, auch unser Land prägen ja verschiedene Kulturen und so dürfen wir doch auch unterschiedliche Lebensmittelkulturen hier Einfluss erhalten, die möglich sind durch zum einen Abwärme der Glasindustrie, vielleicht aber anders auch durch die Klimaerwärmung und natürlich auch Möglichkeiten, die wir jetzt haben, aber natürlich auch durch Innovation in Landwirtschaft und auch durch Beständigkeit in Landwirtschaft, weil es gibt natürlich auch Lebensmittel, wenn es heute der Landwirt aufhört, dann ist dieses Wissen für immer verloren, weil es sind die Letzten, die das vielleicht anbauen.
Ja.
Zum Beispiel Süßholz in Bamberg. Und diese Geschichte ist für mich wichtig, eben nicht nur, dass alles Neue gut ist, aber dass man auch nicht per se sagt, alles Neue ist schlecht. Also ich glaube, man muss schon immer open-minded sein und am Ende das Beste für sich draus machen. Ja.
Und Patrick, bei dir ist es ja quasi die Regionalität noch ein bisschen weiter gefasst, weil wir wissen alle, im Europäischen wächst nun mal einfach kein Kakao als Baum. Aber wie würdest du jemandem sagen oder erklären, ey, eigentlich ist es doch regional im Vergleich zu dem, was man vielleicht klassisch kennt?
Ja, ich glaube, man muss erstmal überlegen, was ist denn eigentlich Regionalität? Ich schätze eine Region wert. Ich nehme eine Region ernst. Ja? Und ich glaube, genau da fängt Regionalität an. So. Und wenn ich das Thema Schokolade nehme, das ist eine Industrie, die Jahrhunderte auf Kulturen rumgetrampelt hat. Das ist eine sehr dunkle Industrie. Und wenn du jetzt da rangehst, wie wir es über Original Beans machen, eine Region wieder wertzuschätzen, Bauern wertzuschätzen, direkten Handel mit diesen Regionen zu treiben, dann ist das Regionalität pur. Ja? Und es geht ja nicht darum, irgendwas nicht zu essen, weil ich es nicht habe, sondern einfach zu hinterfragen, was ich esse. So. Und das Posthotel hat eine regionale fränkische Küche und benutzt trotzdem Schokolade, aber möchte wissen, wo ihre Schokolade herkommt. Und das ist ihnen wichtig. Und ich glaube, darum geht es einfach. Einfach, aber gut. Und dann kriegt Regionalität auch eine ganz neue Bedeutung.
Das heißt, man kann eigentlich sagen, wenn ich euch beide so zusammenfasse, Herkunft ist eigentlich wichtiger als Entfernung.
Absolut.
Absolut. Und natürlich auch die Menschen dahinter zu kennen und natürlich auch transparent aufzumachen. Also deswegen ist natürlich für mich auch, weil wir vorhin nochmal über die Preisdiskussion kamen, zahlen wir eigentlich manchmal mehr für ein Label wie, oder für ein Siegel wie für eine Qualität, die dahinter steckt. Und da bin ich schon der Meinung, dass es das allein nicht ist. Also natürlich helfen Siegel irgendwie was vielleicht auch einzuschätzen, aber leider wissen wir, dass das halt oft auch korrupte Geschichten sind. Und insofern sollte man schon einfach genau hinterschauen. Und das geht am besten, wenn man die Menschen kennt, die es anbauen und natürlich eine ja, Beziehung aufbaut zu seinen Produzenten. Und das kann natürlich nicht jeder leisten. Das ist uns auch klar. Und deswegen ist Freaks to Table natürlich auch ein bisschen in der Pflicht, die Leute da draußen zu informieren.
Und zu erziehen.
Was Gutes? Und auch, ja, ich würde erziehen, finde ich, ist immer so ein hartes Wort, aber ihnen als gutes sagt Beispiel
der,
zu dienen.
Sagt der, der zu Hause von seiner Katze erzogen wird. Also.
Ich finde das, nein, was ich mit erziehen meine, ist, wenn ich von jemandem höre, meine Gäste sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen, deswegen kann ich diesen Preis nicht nehmen. Da finde ich aber den Umkehrschluss, deswegen nehme ich ein billigeres Produkt. Falsch. Wenn meine Gäste das angeblich nicht bereit sind zu zahlen, dann mache ich einen Apfelkompott, kann dafür einen anderen Preis nehmen als für einen Schokosoufflé. Punkt. Ja. Aber dieser Umkehrschluss, ich muss immer weiter billigere Lebensmittel nehmen, den finde ich falsch. Und in der Hinsicht müssen wir auch einen Gast erziehen, dass jedes Lebensmittel seinen Wert hat. Ja.
Ja, und genau das ist der, oder deswegen haben wir diesen Podcast auch wieder neu gestartet, um einfach unseren Freaks genau die Möglichkeit zu geben. Und das ist der Gedanke, den ihr in den nächsten Folgen dann haben werdet oder euch mitgeben zu wollen, dass einfach unsere Freaks über sich erzählen. Jeder erzählt aus seiner Manufaktur. Warum treibt ihn das an? Warum macht er das? Warum achtet man überhaupt auf irgendwelche Sachen? Auch klar, wildbreit gestreut, weil wir haben ja von Manufakturen, Brennereien, Schokolatiers, Rinderzüchter, ist irgendwie gefühlt alles dabei.
Alles.
Und da sind sicherlich auch kontroverse Sachen dabei, allein das Thema Fleischkonsum heutzutage, was sicherlich spannend wird, weil wie oft kaufen wir Fleisch und haben es eigentlich nur an der Packung gesehen? Ja, wie oft gibt es vielleicht Menschen, die eben, was du gerade gesagt hast, Patrick, gar nicht mehr im Kopf haben, dass so ein Rind halt einfach 600 Kilo wiegt. Und dass es nicht nur 4,5 Kilo Rinderfilet sind, was da rauskommt. Da gibt es ja auch genug Vorreiter schon. Aber Tobi, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken wollen, was denkst du, ihr befasst euch ja viel mit der Zukunft. Was denkst du, wo geht die Reise in der Spitzengastronomie so 2030 hin?
Oh, ich glaube tatsächlich, dass es extrem schwierig wird, weil natürlich die Menge der Restaurants zunimmt. Und ich glaube, die Schicht, die sich das leisten kann, Schrägstrich will, nicht größer wird. Also ich glaube, der Druck wird immer höher auf diese Spitzenrestaurants, wenn man Spitzenrestaurants mit Sternerestaurants vergleicht oder gleichzieht. Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist ein Spitzenrestaurant letztendlich ein Restaurant, das schafft, genau das, was ihr macht, in Perfektion zu zeigen. Und es kann genauso die traditionelle Gastwirtschaft sein, die einfach das schon immer so tut, wie sie es tun. Und wenn sie dann auch ethisch korrekt arbeiten und auch ihre Leute bezahlen, die in der Küche stehen und im Service arbeiten, und wenn sie natürlich auch schauen, wo diese Lebensmittel herkommen, dann hat es für mich dasselbe Potenzial, ein Spitzenrestaurant zu sein. Und wiederum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Köche auch anfangen, nicht in eigenen Ego denken und zu zeigen, was kann ich alles, sondern auch ein Stück weit, was der Patrick sagt, unsere Gäste darauf mitnehmen, zu zeigen. Und es ist einfach spannend. Ich habe gestern von einem tollen Koch aus Hamburg erfahren, dass er eben sagt, sein Menü kostet 175 Euro. Und wenn die Jakobsmuschel getaucht 10 Euro kostet, dann ist sie es wert. Aber dann passt sie nicht in sein Menü. Und ich finde solche Ansätze schon wahnsinnig gut, auch zu sagen, sind wir wieder dabei, das ist das Beste, was es gibt, aber es muss ja für mich in dem Moment nicht perfekt für diesen Moment sein. Und ich glaube, wenn wir das wieder merken, unsere Gäste auch mitzunehmen und ihnen mehr wie ein Restaurant-Erlebnis zu bieten, mehr zu bieten, wie satt zu sein, und dafür sehr viel Geld zu bezahlen, ist es klar, sie auf eine Experience mitzunehmen. Und das ist was, daran arbeiten wir gerade. Dafür haben wir Anima Unchained gemacht, um so ein bisschen rauszufinden, was wollen die Gäste eben neben qualitativ hochwertigen Lebensmittel und satt werden und natürlich auch das eine oder andere tolle im Glas, ist es für uns einfach wahnsinnig wichtig zu sagen, wir wollen im Prinzip Bildung ohne den erhobenen Zeigefinger. Also die Leute wollen vielleicht auch neben satt werden auch ein bisschen was für den Kopf auch, um satt zu werden und zeitgleich aber auch ein Entertainment-Faktor. Also ich glaube, wir müssen viel, viel, vielschichtiger werden in der Top-Gastronomie, um Menschen für uns zu begeistern und sie anstatt zu Gästen zu Fans zu machen. Mhm.
Das ist auch so die Idee, merkt man ja gerade so ein bisschen, glaube ich, dass so sehr viele Pop-Ups gerade entstehen, dass sich die Kollegen, früher hat man das, oder man nennt es ja immer noch teilweise Four-Hands-Dinner, Six-Hands-Dinner, aber es gibt gefühlt gerade viel mehr Kollegen, die rausgehen und andere Kollegen besuchen und da zusammen kochen, um einfach ihre Macht miteinander zu bündeln, so hey, du bringst deine Fans mit im Idealfall, ich habe meine Fans hier, weil mein Restaurant hier ist, finde ich eine sehr spannende Sache. Aber gibt es auch was aus eurer Sicht in der Gastronomie, was euch gerade ein bisschen Angst macht oder was euch beschäftigt, wenn ihr so in die Zukunft schaut?
Ja, ich glaube, also das ist jetzt unabhängig von Gastronomie, alle, die auch zuliefern und natürlich Landwirte. Ich finde, der Druck, und das muss man schon auch sagen, ist immens. Also natürlich vor allem finanzieller Seite, aber natürlich auch die Bürokratie, die dahinter steckt und man gefühlt, egal was man tut, immer mit einem Bein im Knast steht, weil entweder wird man dem nicht gerecht oder dem nicht gerecht oder dem nicht gerecht. Also ich glaube, auch die Psyche der Menschen, die werden schon richtig ausgenudelt. Auch das ist was, wo wir uns bei Freaks to Table so in den letzten Wochen auch krass damit beschäftigen, wo wir sagen, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass so psychische Krankheiten, dass sich Leute das Leben nehmen, weil der Druck zu groß ist, in dieser Branche größer und größer und größer wird. Aber natürlich nicht nur in unserer Lebensmittelbranche, sondern das sieht man auch, egal ob es große metallverarbeitende Betriebe sind oder Automobilzulieferer. Ich glaube, der Druck wächst auf alle und das ist natürlich was. Auch da müssen wir wieder einen Ausgleich schaffen, eine Berufung schaffen, vielleicht auch gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu essen. Ich glaube, das ist immer das Beste, wie soll man sagen, um ein bisschen wegzukommen von dem Stress und so für mich natürlich auch zu zeigen, die Sache macht mir Angst, wenn man das in seinem Umfeld auch sieht, drumherum. Und zeitgleich wollen wir es auch ernst nehmen. Da ist Patrick und ich immer wieder im Austausch auch, wie wir den ganzen Freaks auch immer wieder das anbieten, eben auch da zu sein und natürlich auch mal sich auszukotzen oder auch mal vielleicht ein guter Sparringspartner zu sein. Weil manchmal ist es, also ausweglos ist es ja nie. Manchmal muss man auch die Perspektive ändern. Manchmal hilft es reden, manchmal hilft es verstehen. Und ich glaube, was immer hilft, ist, Freunde zu haben und Gemeinschaft zu leben. Und ich glaube, was immer hilft, ist gutes Essen und Trinken.
Ich glaube auch, dass das, was wir bei Fix Hotel bei uns immer bewusster wird, Tobi und mir, wir müssen wieder eine Kultur des Vertrauens schaffen, wo ein Wie geht es dir als ernst gemeinte Frage verstanden wird. Und du nicht immer drauf antworten musst, happy clappy, ja, mir geht's gut, alles ist schön und ich bin erfolgreich. Darum geht's in dem Moment nicht. Und das sollten wir, das legen wir mittlerweile viel Wert drauf und wir versuchen das vorzuleben. Ich kann darauf auch mal antworten, mir geht's richtig scheiße. Ich kann auch einfach mal heulen und ich darf ehrlich sein. Und eine ehrliche, vertrauliche Situation zu schaffen, das ist, glaube ich, eine wertebasierte Geschichte, die wir versuchen vorzuleben.
Ist da auch so ein bisschen der Gedanke, hinter Freaks to Table Hoffnung zu schaffen, vielleicht? Ohne, dass ihr vielleicht vorher drüber nachgedacht habt, aber...
Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, es geht natürlich, wir reden immer über Wertschätzung, wir reden über so weiche Faktoren, aber am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass man einen Ausblick hat, um auch auch finanziell ist eine der nachhaltigen Themen. Also bin ich finanziell gut aufgestellt? Wird mein Handwerk auch entlohnt? Lohnt es sich auch, diese ganzen Mühen zu geben? Und das meine ich nie, ob es sich lohnt. Es lohnt sich immer. Aber lohnt sich es auch finanziell? Und ich glaube, das sind schon wichtige Themen. Da darf man natürlich zum einen die menschliche Seite sehen, aber zum anderen muss man einfach auch sehen, wir müssen auch wieder schaffen, eine Bereitschaft dafür zu haben und eben, ja, dieses berühmte Satz, dass ich mir halt irgendwie für einen Liter Öl fürs Auto für 70 Euro kaufe und aber halt das Liter Speiseöl, das ich vielleicht in meinen Salat pur misch, da irgendwie bei 3,50 Euro schon aufschreie. Das sind eben genau die Themen, da müssen wir uns schon auch allen immer wieder bewusst werden, was dahinter steckt. Und wie gesagt, es geht nicht immer über mehr, sondern es geht um bewusster und natürlich das, was man bewusst auch wahrnimmt, eben auch ganze Tiere zu verarbeiten, vielleicht auch mal ein Gulasch zu essen oder ein Ragout und nicht nur das Filet und all diese Dinge. Aber ich glaube, es hängt einfach wahnsinnig eng miteinander zusammen und insofern, ja, wollen wir sinnstiftend sein, aber zeitgleich auch natürlich die Leute an die Hand nehmen, um zu zeigen, warum kostet es diesen Preis und nicht, dass es irgendwie, ja, sie das brauchen, um das größte Auto zu fahren, sondern es geht einfach darum, dass man auch leben darf, vor allem, wenn man so viel dafür gibt.
Ganz, ganz wichtig, auch zu zeigen, also wenn man jetzt sich so das Wirtshaussterben anguckt, dass es auch immer ein gewisser Punkt an Selbstverschuldung schuldet, ne? Also warum will die nächste Generation vielleicht sowas nicht übernehmen? Weil sie einfach sehen, meine Eltern haben sich 7 Tage die Woche für diesen Betrieb nur noch aufgeopfert. Sie hatten kein eigenes Leben mehr. Und das will ich nicht. Ja. Und es geht ja anders. Das zeigen ja Beispiele. Ne? Und ich glaube, wenn wir da mit guten Beispielen wieder vorangehen, merkt auch die nächste Generation, dass das eigentlich ein ganz toller Beruf ist und dass es eine ganz tolle Sache ist. Ne? Bisschen die Ernsthaftigkeit raus, hin wieder zur Liebe und zu den schönen Momenten, die diese Branche einfach auch hat. Ja?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernen beiderseitig, auch von den Gästen her, dass du das halt nicht immer alles 24/7 aufhaben kann und dass halt auch mein Gasthof vielleicht auch nicht mehr 7 Tage die Woche aufhaben kann, sondern vielleicht dann nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Da auch das Akzeptanz und das Verständnis zu lernen, glaube ich, von Gästeseite aus zu sagen, hey, es kann nicht immer, ne, wieder 24 Stunden da sein. Und dann ist vielleicht auch, ist mein persönlicher Wunsch bei dem Thema, dann bleibt vielleicht der ein oder andere Gasthof auch noch stehen, weil alle in der Region wissen, da ist unser Zuhause, wenn wir
nach. Aber da müssen die Leute auch hingehen. Ne? Also das ist natürlich ein Phänomen, was man auch immer wieder sieht. Das kriegen wir hier auch mit, dass es Gasthäuser gibt, die schließen und dann diejenigen schimpfen, die sagen, oh, jetzt gibt es den auch nicht mehr. Und dann fragst du so, wann warst du das letzte Mal? Ja, vor 2-3 Jahren. Und dann denkst du, naja, schau, also wenn man das halt auch selber nutzt, dann ist es natürlich schwierig. Wie sollen die denn auch leben? Ich meine, wir haben natürlich ein wahnsinnig überregionales Publikum und für mich ist es total wichtig, die Region nie aus den Augen zu verlieren. Deswegen machen wir so Side-Konzepte wie unseren Kiosk, weil ich glaube, es ist total wichtig, auch eine Beständigkeit innerhalb der Region zu haben, um auch von beiden leben zu können, ist natürlich der Luxus. Aber ich glaube, man darf seine Leute nie außen vor lassen. Und das liegt natürlich zum einen am Wirt, dass er die auch immer wieder dazu holt. Ich glaube auch, die Sozialstation eben ein, wie soll man sagen, Wirt hat auch eine Aufgabe innerhalb einer Region oftmals. Das hat man früher, waren in jedem Wirtshaus bei uns so Spielautomaten gegangen. Da wurde keiner spielsüchtig, weil der Wirt irgendwann halt gesagt hat, jetzt hockst du schon wieder da. Ja. Das gibt's ja nicht. Also schau mal, dass du schleichst. Und mit den ganzen anonymen Spielbuden ist natürlich die Spielsucht größer und größer und größer geworden, weil da schaut natürlich keiner mehr. Im Gegenteil, die leben davon. Also erwarten die, dass du jeden da kommst. Und ich glaube, wir haben schon wir müssen schon schauen, dass dieses Gleichgewicht irgendwie bleibt. Also es darf Gourmet-Restaurants geben, aber es muss auch die Wirtshäuser geben. Und es muss genauso eine tolle Pizzeria geben, wie es einen guten Dönerbude geben darf. Also es ist für alles Platz, aber ich glaube, wir sollten sie halt auch wieder nutzen. Also nicht nur drüber reden und anprangern, warum es so ist, sondern wirklich auch hingehen. Das hilft schon.
Ja, heute heißt es Männergruppe, früher war es der Stammtisch. Und der war genauso ernsthaft wie eine Männergruppe. Und ich glaube, das waren wichtige gesellschaftliche Strukturen, weil auch wir Männer brauchen Austausch miteinander. Und wenn der Emil am Samstag das Dach neu gedeckt hat, dann war der Stammtisch da und hat die Ziegel geschleppt. Ja? Und ich glaube, das war dieser soziale Komponente, die wir bei Essen, bei Wirtshauskultur nie vergessen dürfen. Ja?
Und genau diesen Tisch oder dieses Zusammenkommen oder Zusammentreffen organisiert ihr Wahnsinnigen ja nicht nur bei zu Tisch, wo wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern tatsächlich ja auch mittlerweile regelmäßig in Hamburg zu der großen Gastromesse in Stuttgart, wenn sie stattfindet, und gleichzeitig auch zum Rolling Pin. Und ihr macht da ein bisschen was anders als eigentlich klassisch, wenn ich noch nie da war. Ist das ja meistens so, ich habe dann ein Ständchen, da stellen die Aussteller aus verschiedenen Bereichen, Facetten, groß, klein, mittel, ja, lecker, mittellecker, gar nicht lecker. Und ihr habt euch, oder ihr habt eine blaue Welt mitgenommen und habt gesagt, so, wir sind jetzt da. Und nicht mit 5 Ständen, sondern gleich mal mit allen, die irgendwie aus dem Freaks-Universum da starten wollen. Und gleichzeitig habt ihr es ja geschafft, ihr habt ja so ein Gimmick eingebaut. Das ist ja keine klassische Messebespaßung.
Nein, also uns ist die Ernsthaftigkeit sehr, sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite glaube ich, gerade bei Tobi und mir, wir sind wahnsinnige Gastgeber. Ja, wenn unsere Freunde kommen, wird immer das beste Porzellan ausgepackt und da gibt es immer was Ordentliches zu essen und es wird eine ordentliche Flasche aufgemacht. Das gehört bei uns irgendwie zusammen. Und wenn man jetzt den Prozess sieht von Freaks the Table, auch beim Messen, war es so, dass wir einfach dann irgendwann der Messe-Caterer wurden. Und das ging einfach in der Form nicht mehr. Also unser Gastgebertum war da einfach eine Nummer zu krass. Und dann hatten wir irgendwie aus einen vielen nächtlichen Gesprächen diese gigantische Idee zu sagen, wir schaffen ein Hinterzimmer, das es eigentlich nicht gibt, wo wir unsere Freunde, unsere guten Kunden wertschätzen, sie einladen, durchzuatmen, drüber nachzudenken und sie vielleicht einfach mal mit Liebe zu übergießen.
Mhm. Ja, und auch die Chance zu geben, in Ruhe beim Essen, vielleicht auch über Essen zu reden, vielleicht auch genau diese Gespräche, die sinnhaftig sind, zu führen. Vielleicht aber auch bewusst mal zu konsumieren, eben auch Lebensmittel zu probieren, wo ich den Unterschied definitiv schmecken kann und natürlich auch die Handwerkskunst dahinter schmecken kann. Aber ich werde es halt nicht in einem Gang auf der Messe, wo 1000 Leute mich anstupsen, wo 1000 Leute vorbeilaufen, eine Lautstärke ist. Ich glaube, man muss schon auch bewusst Dinge erleben. Und so war diese Geschichte für uns natürlich, ja, und ich glaube, für jede Messe, für jeden Freak, einfach ein ganz besonderes, dieses Hinterzimmer, um eben diesen Safe Place zu haben, um wirklich genießen zu können und natürlich den Menschen, die tagtäglich tolle Gastgeber in ihren Restaurants oder in ihren Manufakturen sind, eben auch die Chance zu geben, mal ein Gast zu sein. Auch das, finde ich, ist ein wunderschönes, diese Menschen auch dafür zu belohnen, dass sie sonst immer für andere da sind. Und ja, diese Aufgabe, die übernehmen wir gern mit den Freaks. Ich glaube, es ist die größte Erfolgsgeschichte überhaupt auf der Messe, dass wir eben sowas geschaffen haben mit diesem blauen Hinterzimmer. Und ja, da geht es auch nicht um Ausschluss, aber es geht natürlich auch darum, Qualität zu bündeln und einfach nicht x-beliebig austauschbar zu machen. Das ist uns schon wichtig, aber wie gesagt, nicht um Ausschluss und nicht, oh, du kommst rein, du kommst nicht rein, sondern wenn jemand es ernst meint, wenn jemand wirklich dafür brennt, dann hat er jederzeit die Chance, dahin zu kommen. Und ja, wie soll man sagen, nur Leute, die es ausnutzen wollen, da sind wir harte Tür.
Ja, und man muss vielleicht auch noch mal einen Schritt vorausgehen und sagen, warum haben wir denn das geschaffen? Weil auch die kleinste Manufaktur, ich meine, wir haben mit Original Beans wahnsinnig klein angefangen. Wir hatten nicht die Möglichkeit. Wir haben uns einen Stand für viel Geld gekauft und die Leute sind an uns vorbeigelaufen. Ja, so, wir haben 8 Stunden lang ohne was zu essen dort gestanden, weil wir uns aufgeopfert haben für das, was wir tun. Und dann kamen die Menschen nicht. Und was haben wir denn bei Freaks to Table geschaffen? Auch vor dem Hinterzimmer ist, wir haben eine Area geschaffen, die komplett gleich ist. Ob du groß oder klein bist als Manufaktur, wenn du dem Werte entsprichst von Freaks to Table und bist ein Teil davon, hast du die Möglichkeit, dir dort einen Stand zu buchen. Oder auch, wenn ich eine kleine Manufaktur bin, nur einen halben Stand zu buchen. Und ich bin komplett gleich wie der Große. Ist es ein blauer Table, ist es ein blaues Pult, ist es dein Logo vorne dran und wir stellen dort in den gleichen Maßen aus. Und was ist uns Freaks wichtig? Auch den Menschen hinter dieser Manufaktur wertzuschätzen. Es gibt bei uns jeden Tag was frisch gekochtes zu essen, wo sich dann jeder mal hinten zurückziehen kann, einen Kaffee sich nehmen kann, sich ein Stück Obst nehmen darf und auch was Warmes essen darf. Ich meine, ich habe 8 Jahre lang aus Koffern gelebt, ja, und mich immer vergessen. Und uns sind gerade auch die Menschen, die hinter diesem Pult stehen, hinter Manufakturen stehen, so wichtig. Und es sind diese kleinen Details, die uns wichtig sind, dass wir ein regionales Mineralwasser haben, dass jeder Wasser hat und so weiter. Das sind die Dinge, die schaffen wir auf diesen Messen. Und so haben auch kleine Manufakturen Möglichkeiten, sich zu entwickeln und zu zeigen.
Und auch das Schöne ist, finde ich, bei den Ständen natürlich, die großen Big Player bringen natürlich wahnsinnig viele Kunden. Die kleinen bringen aber natürlich das Interesse zu sagen, oh, das habe ich noch nie entdeckt. Also das bringt das Besondere und schätzt damit wieder natürlich die großen Manufakturen wert, weil sie damit nicht industriell wirken, sondern halt immer noch einen Manufakturcharakter sind. Sonst wären sie nicht Teil von dieser Bewegung. Und ich glaube, dieses Nivellierende, das groß klein hilft und klein natürlich auch groß, das macht Freaks to Table aus.
Absolut.
Und da ist immer wieder wichtig, dass man auch genau diese Perspektive wechselt, um zu sagen, wow, ich als Kleiner kann überhaupt auf so einer Messe teilnehmen für erschwingliches Geld. Wiederum der Große kann durch die Kleinen natürlich wahnsinnig an Qualität gewinnen und natürlich auch bei denen, die was Neues suchen, immer wieder auch gepusht werden von den jungen Rookies. Und ich glaube, diese Mischung ist explosiv.
Und auch extrem wichtig, weil auch die Kleinen manchmal auch so der kleine Störfaktor sein können bei einer großen Manufaktur, weil Wachstum birgt auch immer eine Gefahr, dass ich finde große Manufakturen total toll, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit, trotzdem seine Werte zu beibehalten und seine Werte auch stetig zu verbessern und sich selber immer wieder neu zu prüfen. Und da sind diese kleinen Manufakturen, die richtigen Fragen stellen, die noch mit dieser jungen, teilweise Blauäugigkeit auch was betrachten, auch für die Großen unheimlich wichtig. Ja.
Apropos prüfen, wir prüfen jetzt mal eure Kenntnis euch beiden gegenüber, weil wenn man euch beide so anschaut, dann war da irgendwann vor 5 Jahren mal eine Idee und mittlerweile von dem, was wir ja jetzt auch schon gehört haben, ist da was sehr, sehr Großes entstanden. Deswegen und auch ein bisschen frischer zu werden, gerade die Idee mit der Bitte, dass ihr quasi möglichst gleichzeitig oder kurz hintereinander einfach kurz antwortet auf die folgenden Fragen. Habt ihr Lust?
Ja, ich bin auch aufgeregt.
Das brauchst du nicht. Wer von euch ist der bessere Organisator?
Ich. Patrick, definitiv.
Okay. Wer entscheidet schneller von euch beiden?
Ich.
Ja, Tobi.
Wer ist der größere Dickkopf?
Patrick.
Tobi.
Wer von euch beiden ist der größere Diplomat?
Tobi.
Und wer sagt von euch beiden irgendwann, wir machen das jetzt einfach?
Beide.
Ja, würde ich auch sagen, beide. Ja.
Und ihr seid ja beide, wie man auch gerade schon gehört hat, in diese Vorstandsrolle als Geschichte halt irgendwie reingewachsen. Ich meine, das habt ihr ja vorher auch nie wirklich gemacht. Ich meine, Beide kommt ihr aus der Gastronomie, zwar aus verschiedenen Bereichen, aber gibt es was, wo ihr mittlerweile sagt, so rückblickend, das habe ich über mich selber gelernt durch diese Vorstandsrolle?
Oh, ja, auf jeden Fall.
Ganz viel. Also ich muss sagen, es ist vor allem ganz anders, wie Chef zu sein. Einer Firma ist es, Vorstand eines Vereins zu sein. Und ich finde das so wunderbar, sich gegenseitig zu ergänzen. Also ich glaube, ohne das eine wäre das andere für mich relativ schwierig. Ist natürlich schön innerhalb des Betriebs, wo man als Chef auch eine Meinung hat und natürlich die auch vertritt, mit allen Guten und Schlechten, und in einem Verein natürlich fast ein politisches Amt hat, wo man auch auf die Mehrheit angewiesen ist und somit quasi auch einen ganz anderen Kurs fährt. Ich glaube, deswegen hat mich diese Vorstandsarbeit wahnsinnig weitergebracht, auch innerhalb meines Unternehmens. Natürlich auch dieser Blick nochmal von anderen auf das große Ganze hat mir wahnsinnig geholfen, und nicht nur immer aus Sicht des Gastronomens oder vielleicht des Sternekochs zu schauen, sondern wirklich auch die Blickwinkel, die Perspektiven zu wechseln. Das muss ich sagen, kann man eigentlich für viel teures Geld vielleicht durch Schulungen erfahren, aber ich glaube, am besten ist es, im echten Leben zu erfahren, und deswegen diese Vorstandsarbeit hat mich unfassbar weitergebracht, und ich bin wirklich dankbar, dass wir auch immer das Vertrauen unserer Mitglieder haben.
Ja, ich glaube, es ist wirklich so dieses Lernen, mit Menschen umzugehen. Also es gibt ja keinen Ausweg. Du kannst ja nicht alle alle rausschmeißen. Ne? Das funktioniert beim Verein nicht. Ne? Du hast die halt dann auf ihre Art und Weise zu nehmen. Und ja, Geduld und Diplomatie ist definitiv das, was ich seit 5 Jahren jeden Tag lerne.
Ja, weiß ich. Aber hat sich auch der Blick auf Freaks to Table dadurch ein bisschen verändert in der Zeit?
Also bei mir ändert sich jeden Tag.
Also ich finde auch, das ist ganz normal. Also man muss ja sagen, wir waren die Menschen, die wir vor 5 Jahren waren, und wir wären die Letzten, die das gern einfrieren würden, sondern wir haben natürlich das Bestreben, dass es weitergeht, und weitergeht heißt aber auch, dass wir fahren, und fahren bedeutet in der Regel, dass es ruckelt. Und ich finde schon, dass sich natürlich auch stetig die Vorzeichen ändern, und insofern muss man sich stetig darauf einstellen. Trotzdem finde ich, haben wir eine wahnsinnige Konstanz geschaffen, weil wir einfach sagen, der Vorstand ist agil, und ich glaube, wenn wir eins immer den Mitgliedern versprechen können, ist, dass wir zu ihrem Wohle alles in die Waagschale werfen. Und insofern, es ist eine stetige Veränderung, die auch gut ist. Manchmal hilft sie uns auch zu sagen, das hat man jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber plötzlich geht eine Tür auf, die wir auch gar nicht damit gerechnet hätten. Deswegen alle Pläne, die wir gemacht haben, würde ich sagen, teilweise erfüllt, teilweise viel krasser geworden, teilweise Probleme, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Also ich würde sagen, das normale Leben.
Ja, auf jeden Fall das normale Leben, und ich glaube, wenn du uns vor 5 Jahren gesagt hättest, wo wir jetzt mit Freaks to Table stehen, das hätten wir beide gar nicht für möglich gehalten oder auch gar nicht dran gedacht.
Ja, das glaube ich nicht. Gedacht haben wir schon. Also Größenwahn ist ja eins unserer beiden, wie soll man sagen, Hauptmerkmale. Aber ich denke halt, alles, was du erträumst, kannst du auch erreichen. Das ist mir schon wichtig, dass wir schon auch immer groß denken und weiterdenken. Nichtsdestotrotz bleibt es auch ein kleines Wunder, dass man das erreichen kann. Also das finde ich ist schon wichtig, vor allem gerade, wenn man so groß denkt. Und deswegen, sky is the limit.
Absolut, absolut. Und ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre.
ihr habt euch ja, und da schauen wir uns mal den Wahnsinn vielleicht ein bisschen tiefer an oder näher, mit der Veranstaltung zu Tisch, das ist ja eigentlich so die Keimzelle der Veranstaltung, oder? Und ich persönlich war jetzt das 2. Jahr dabei, habe also nur Vergleichswerte aus den beiden Jahren. Aber würdet ihr sagen, ihr habt euch damit ein Freaks to Table, ein eigenes Food Festival geschaffen?
Ich würde weitergehen. Also ich glaube, es ist kein Food Festival. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur die Bäuche nährt, sondern auch die Köpfe. Und ich glaube, das ist der große, große Unterschied zu all dem, was es so am Markt gibt. Und am Ende ist es einfach ein Qualitätskatalog, um überhaupt teilzunehmen. Und den muss man erstmal standhalten. Es heißt quasi, hier ist no bullshit. Und das ist, glaube ich, die allerhöchste Instanz, die man haben kann. Und über 100 freie Workshops. Das heißt, ich kann einfach ganz beiläufig, bei Genuss auch noch erfahren und erleben, indem ich vielleicht sogar mitmache. Und ja, da ist natürlich Original Beans immer einer der Vorreiter, die auch mit den Kindern dann kochen oder vielleicht auch von der Bohne bis zur Tafelschokolade alles selbst machen. Und ich glaube, genau diese Momente werden vielleicht auch Leben verändern. Die werden vielleicht auch Einstellungen verändern. Die werden vielleicht auch Konsumverhalten verändern. Und ich finde, dafür lohnt es sich, genau auch aufzustehen. Und vielleicht hat mir irgendwann mal die Chance auch, jeder, der nicht dabei war, zumindest das Video über diesen Tag anzuschauen. Es ist so wunderschön, weil das erklärt, wie diese Leute auch denken und handeln und warum sie früh aufstehen, um Menschen diesen Tag auch zu ermöglichen. Und ja, die Erfolgsgeschichte ist natürlich gigantisch. Ich glaube, es ging im ersten Jahr schon wild los, wo man eigentlich ja nur Veranstaltungen machen wollte, um Bilder zu generieren, um im nächsten Jahr Werbung zu machen. Also wir haben da irgendwie so mit 1.000, 1.500 Menschen gerechnet und im ersten Jahr waren 7.500 Menschen da. Jeder Bäcker, jeder Metzger hier aus der Region ist, glaube ich, 8-mal heimgefahren und hat alles geholt, was sie haben. Ich glaube, das war das letzte Mal, also meine Eltern hatten einen Gasthof, in dem Ort wurde die Grenze damals aufgemacht. So ungefähr war das, wo die quasi alles aus der Nachbarschaft angekarrt haben, um die Leute, die jetzt von der Grenze quasi rüberkamen, zu bewirten. So war das. So, also das ist zumindest meine kindliche Erinnerung zu diesem Tag von zu Tisch. Und ja, und jetzt, was dieses Jahr passiert ist, ist ja, also um 11 ging das Festival los und um 10 gab es keinen Parkplatz mehr rund um Wirsberg. Und das Schöne ist ja, dass Menschen teilweise sogar aus Kopenhagen angereist sind, um das hier in Wirsberg zu erleben. Und ich finde, egal wie viel Arbeit dahinter steckt, stolzer könnte man nicht sein. Und dass jeder von diesen Festival, egal ob es Besucher oder Aussteller oder einfach nur, dass er halt vorbeigelaufen ist, mit einem Strahlen weggeht und Lebensmittel eben nicht nach Qualität von Sternen oder Nicht-Sternen, sondern einfach nach Lebensmittelqualität bewerten kann, das muss ich sagen, ist für mich der größte Stolz, ist, was wir mit Freaks to Table erreicht haben.
Und es ist nie das Bestreben, ja, wir wollen jetzt noch mehr Besucher, wir wollen jetzt noch mehr Aussteller, sondern ist es immer das Bestreben, klarer, schärfer im Profil zu sein, vielleicht noch mal mehr eine Bühne zu schaffen, wo wir noch mehr Inhalt bringen können. Es geht nicht darum, dass wir wahnsinnig viele Fressbuden haben, sondern es geht wirklich darum, den Leuten ganzheitlich zu zeigen, was so eine Veranstaltung sein kann. Und eine Veranstaltung mit 17.000 Menschen zu machen, ohne Security haben zu müssen, sagt schon so viel aus. Ja. Die Leute stehen hier wirklich manchmal eine halbe Stunde an, um dann auch ihr Essen zu bekommen oder so. Es ist eine ganz tolle, einzigartige Stimmung. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht um die Profil Schärfung immer wieder, immer klarer zu werden, diese Wissensvermittlung anzufangen mit diesen tollen Schulprojekten, wo wir ein Jahr lang mit den Schülern hinarbeiten dürfen und dann hier was auf die Welt bringen dürfen, was einen Schokoriegel und was das dann alles da hinten dran noch wieder bringt und so weiter. Das treibt mich an. Also mich treibt es nicht an, dass wir nächstes Jahr noch mehr Besucher haben müssen, dass es noch größer sein muss, sondern mich treibt es an, wie können wir noch mehr Inhalt bringen, wo müssen wir unser Profil schärfen, damit das noch klarer wird, dass es ein Wissensfestival mit Essen ist.
Und gleichzeitig geht ihr aber ja auch den Weg mit dem Gedanken, jetzt zu Tisch ist eigentlich ja mehr Endkonsumenten, Familien und Co. getrieben, Schulklassen, was ihr gerade gesagt habt. Und gleichzeitig geht ihr den Weg und sagt beispielsweise auf der Gastra mit dem Format Zukunft Geschmack oder auch auf der Internorga, wo ihr dann einfach über der Überschrift No Bullshit Area sagt, so, da sind wir. Aber braucht's das wirklich in dem Bereich Gastronomie oder warum braucht's diese Area?
Ich glaube, die Area braucht es ganz besonders, um zu zeigen, wie toll diese Branche auch ist. Ja? und dass sie nicht so negativ ist. Und ich glaube, wir nehmen der Branche auch den Druck dazu, dass Wertigkeit auch Geld kosten darf. Ja? Und wir machen ja auf diesen Messen auch relativ viel mit Azubis und die ganzen Dinge. Also wir wollen der Branche, ich glaube wirklich, wir wollen da wieder Liebe reinbringen, ne? In diese wirklich teilweise verhärtete, ernsthafte Welt. Sonnenschein. Das ist, glaube ich, der Anspruch und das ist auch der Anspruch, den wir haben bei den Messen. Ja.
Also damals ging es ja um, wie wir den Verein gegründet haben, letztendlich um diesen Kreislauf von Endverbraucher, weil die wurden immer wieder vergessen, meines Erachtens, bei den vielen Vereinen, die es schon gab. Zum anderen natürlich die Produzenten und natürlich auch die Gastronomen. Und die alle an den Tisch zu bringen, das ist uns natürlich wichtig. So, jetzt kann man das manchmal gemeinsam tun, also gerade bei zu Tisch auch wahnsinnig viele Einkäufer von großen Firmen mittlerweile unterwegs, aber natürlich auch Gastronomen, die sich inspirieren wollen, beziehungsweise einfach auch mal gut essen wollen und trinken wollen. Und zum anderen aber natürlich klar, die Messe, wo es sehr speziell auf dieses B2B-Geschäft geht. Ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube, es kann man ein bisschen wie im Fitnessstudio vergleichen. Man kann nicht immer nur Oberarme oder Oberkörper trainieren, man muss auch mal Beine trainieren. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da einen guten Ausgleich schaffen, dann ist es gut. Und das ist, glaube ich, wo wir uns auch immer wieder das Game geben. Ich glaube, ohne das eine, das andere nicht. Also ich glaube, es braucht beides. Und wie gesagt, überall haben wir aber trotzdem auch ein Stück weit den Bildungsauftrag und nicht nur den Verkaufsauftrag. Also ich glaube, das ist für beide Veranstaltungen, egal ob es jetzt Messen sind oder eben zu Tisch.
Ja, die Balance ist das Entscheidende.
Wenn ihr so ein bisschen zurückschaut auf die 5 Jahre und vergleicht mit heute, könnt ihr sagen, was so die größte Veränderung in den 5 Jahren war, wenn ihr auf Freaks to Table zurückschaut?
Naja, also ich finde, es ist ganz klar, das war eine typisch fränkische Bewegung, das muss man sagen, das ist aus diesem Netzwerk Posthotel entstanden und ist natürlich durch die Arbeit von Patrick und seinem Netzwerk schnell auf die Dachregion ausgewandert. Das muss man einfach sagen, das ist unfassbares, ja, Bewegung oder Movement.
Das ist Movement, fränkisch Movement.
Und ich finde halt schön, dass auf diesen Zug immer mehr Experten aufgesprungen sind, egal mit dem eigenen Blog, mit dem Social-Media-Kanal, mit eben diesem wunderbaren Podcast und all diese Dinge, diese Kamerageschichten, alle Videos, was wir haben, man merkt einfach, wie viel Leidenschaft und Passion dahinter steckt und ich glaube, das ist die größte Erkenntnis, dass aus dieser kleinen Rispe eine große Traube geworden ist und das ist was für mich wahnsinnig stolzer Moment, dass wir eben qualitativ vor allem auch gewachsen sind und nicht nur in die Breite.
Und dass man es nicht schafft, Fix the Table in eine Form zu pressen. Das habe ich am Anfang so gesagt, dieses Open-Source-Gedanke. Es darf sich weiterentwickeln. Es darf auch mal sich was verändern und man darf auch mal sagen, hey, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber es ist alles erstmal da und offen. Und wir sind auch offen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Dadurch hat sich dieses auch entwickeln dürfen zu einer Bewegung, weil erstmal jeder willkommen ist. Ja.
Dann lasst uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie groß darf denn das werden? Als ich die Frage gerade gestellt habe, habe ich in beide Gesichter geguckt und habe mir gedacht, okay, die haben gerade von erzählt, the sky is the limit. Okay, also, andersrum gefragt, wann fliegt Freaks to Table zum Mond?
Von uns aus nächste Woche.
Nein, also ich glaube, man muss natürlich auch diesen Erfolg, den man vielleicht jetzt auch hat, den muss man auch relativieren. Also für mich ist es ganz wichtig, aus guten Dingen nicht immer gleich einen Hype zu machen, aber umgekehrt aus schlechten Dingen auch nicht immer gleich ein Drama zu machen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber natürlich weitere Ideen, wie wir vor allem auch weiter mit Schulklassen verfahren, wie wir auch weiter hier in der Region, vor allem mit Universitäten und Tourismusschulen, weiter dieses Thema propagieren, in die Welt bringen, zumindest mal in die kleine eigene Welt, um sie dann größer und größer und größer werden zu lassen. Wir arbeiten an eigenen Bugazin, wo es eben zu den Themen, die wirklich auch lebensmittelrelevant sind, auch aufzuklären, um ein Sammelband zu gestalten, wo man sagt, hey, das ist so ein bisschen der Guideline, wenn ich über Lebensmittel sprechen will. Und wie gesagt, nicht, dass wir recht haben. Wir werden es nicht aus unserer Sicht erklären, sondern aus ganz viel verschiedenen Blickwinkeln, um einfach mal den Menschen nicht zu sagen, und so ist es richtig, sondern schaut mal, jeder dann an den Blickwinkel, sucht euch ein bisschen euren Weg drauf. Aber das sind eben Leute, die sich wahnsinnig mit dem Thema beschäftigen. Und wir freuen uns schon, also das ist für mich auch eins dieser Meilensteine, wenn wir natürlich das nächstes Jahr bei Zu Tisch an die Leute bringen dürfen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn diese Podcast-Staffel jetzt wieder losgeht, um auch wieder rauszuhören, was wir für tolle Leute haben. Und es ist immer so spannend, selbst im eigenen Betrieb lernt man manchmal Dinge kennen, da arbeitet man jeden Tag mit diesen Menschen, erfährt Sachen, wo man denkt, krass. Und genau das ist es. Also ich glaube, es geht einfach weiter und weiter und weiter. Und ich glaube jetzt nicht, dass es sofort darum geht, welche Länder sind als nächstes dran, sondern erstmal, wie schaffen wir flächendeckender eben noch mehr aufzuklären? Wie schaffen wir eine Relevanz? Und da hatten wir neulich auch ein sehr gutes Gespräch mit vielen, vielen Politikern hier, um auch zu merken, oh, unsere Themen sind auch politisch relevant. Und das ist natürlich schon was, wenn wir da Einfluss nehmen können, ja, dann glaube ich, the sky is the limit, wir haben schon gesagt, aber ich glaube, das geht jetzt nicht um höher, schneller, weiter, sondern Nein. um wie kriegen wir es intensiver hin, wie kriegen wir es von heute vielleicht 10 Schülern auf morgen 100 Schülern. Wenn wir das schaffen und von diesen 100 wieder 10 weitere zu kriegen, das ist, glaube ich, die Geschichte, aber wir müssen intrinsisch wachsen, wir brauchen gute Leute und wir müssen nicht wachsen für Zahlen und nicht wachsen, um mehr Follower allein bei Instagram zu haben, sondern es geht letztendlich darum, um Relevanz zu schaffen und natürlich den Leuten auch ein bisschen was an die Hand zu geben.
Ja, ich sehe das immer so ein bisschen auch, ich meine, als wir mit Origin & Beans angefangen haben, haben wir auch mit der Fragestellung oder mit dem Anspruch angefangen, wir wollen die Welt retten. Und wir haben in einer Branche angefangen, die wirklich schwierig ist. Und nach 5 Jahren hat mir der größte Konzern der Welt gesagt, Origin & Beans ist das unbequemste Sandkorn, was wir je hatten in dieser Schokoladenindustrie. Und ich so, wissen Sie, und ich arbeite daran, dass wir ein Kieselstein werden und dass wir das auch wirklich nach außen hin proklamieren. Und ich glaube, darum geht es wirklich. Es geht darum, Dinge nachhaltig zu verändern, eine Stimme zu haben, eine Ehrlichkeit in diese Industrie zu bringen, die ganz, ganz vielen Punkten nicht positiv ist. Und das ist das, was ich mit Fix the Table erreichen möchte, ist nicht irgendwann zu sagen, ja, wir haben jetzt 5000 Mitglieder oder so, sondern wir haben diese Branche oder wir verändern diese Branche nachhaltig. Junge Menschen haben wieder die Möglichkeit, mit Leidenschaft Landwirtschaft zu betreiben und sagen jetzt, wir machen nicht unser Designstudium, sondern wir eröffnen einen Ziegenhof, weil ich merke, ich kann Ziegenkäse verkaufen. So, und das möchten wir. Wir möchten Leidenschaft, wir möchten Feuer entfachen. Und wir möchten erleben, dass es ganz, ganz hoch brennt.
Ihr Lieben, wir sind tatsächlich schon am Ende, zumindest von unserer geplanten Zeit. Und natürlich dürft ihr gern danach noch was sagen. Oh nee, wir machen es anders. Gibt es irgendwas, was euch beiden, jedem von euch auf der Seele brennt, wo ihr sagt, das möchte ich jetzt hier definitiv noch nutzen? Es gibt ja Kollegen, die sprechen neuerdings von der Speisekarte, wo du eine Seite schreiben kannst. Die anderen Kollegen sagen, du hast eine Riesenhauswand im Podcast, was willst du da draufschreiben? Das soll aber noch nicht die letzte Frage sein, aber gibt es für euch persönlich oder auch aus Freaks to Table Sicht was, wo ihr sagt, das muss jetzt hier noch Platz finden.
Danke, Markus.
Danke, Markus. Und, aber ich möchte mich auch bei dir bedanken, Tobi. dass du, ich habe nochmal über die Frage nach, wer hat den dickeren Dickschädel, da muss ich leider sagen, da hast du vollkommen recht, den habe ich. Ja. Und ich bin auch immer dankbar dafür, dass du das aushältst.
Ja, also ich möchte einfach Danke an euch beide sagen. Danke, Patrick, das habe ich 100 Mal gesagt, das weißt du auch. Und Das ist mir auch wichtig, das nie müde zu werden, das Danke zu sagen. Aber auch, Markus, dir, dass du dir die Arbeit machst, in deiner Freizeit dich da auch zu engagieren. Und man hat jetzt das Gefühl, ja, das ist ja cool, man darf das machen. Aber es ist auch ein Muss. Es ist ja quasi dann auch Arbeit dahinter. Und diesen Weg zu gehen, da möchte ich einfach sagen, danke. Ja. Weil diese Aufklärung ist ein unfassbarer Beitrag für Freaks to Table. Es ist natürlich eine wahnsinnige Wertschätzung für alle Manufakturen, für alle Leute, die in diesem Netzwerk sind, unsere Botschafter, die vielleicht zu Wort kommen, unsere Partner, die vielleicht zu Wort kommen, aber natürlich vielleicht auch mal der ein oder andere Lehrer, der mit uns mittlerweile arbeitet. All diese Dinge, was dieser Podcast alles aufzeigen kann und jemand, der das mit so viel Liebe und Leidenschaft tut, dafür würde ich wirklich heute, das ist mein Wort an das Ganze. Danke, Markus, es ist großartig und ich freue mich, dass du dir diese Arbeit machst.
Ja, ihr seht das ja auch nicht, weil es ein Podcast ist, aber diese ganze, als ich hier reingekommen bin, es war so liebevoll mit dieser Tischdecke, die wir uns vielleicht doch nochmal für die Rolling Pin jetzt ausleihen müssen, dass man das auch mal zeigt.
Sie wird dabei sein, ja. Ja, danke dafür. Aber tatsächlich bin ich für mich so, und das war ja der Grund, dass ich mit euch gesprochen habe, mit dem Podcast, aber das ist tatsächlich schon immer so. Ich kann mit Lob gar nicht umgehen, sondern für mich ist es so, ja, es ist eine Notwendigkeit. Also das ist wie früher am Tisch. Ich habe nie mit Gästen so, wenn sich Gäste bedankt haben, wenn die dich an den Tisch rausgerufen haben, und ja, und toller Abend, und es war so lecker. Und bei mir war so, ja, danke, weil bei mir im Kopf ist, ja, aber das ist der Kern der Aufgabe. Ja, also 100% erfüllt. Und für den Podcast war tatsächlich die Idee, es gibt so viele coole Stories, die klar können die auch anders erzählt werden, aber für mich war so der Wunsch und der Gedanke, wenn jeder über sich erzählen kann, was er macht, warum ihn das antreibt, dann ist das, glaube ich, spannender als den gleichen Kollegen das 36.000. Mal zu hören. Deswegen bin ich auch gefühlt eher ein Werkzeug für unsere Freaks to Table Mitglieder. Und wir schließen die Frage zukünftig, beziehungsweise den Podcast zukünftig immer auch mit der gleichen Frage. Und die würde ich euch beiden nacheinander stellen. Patrick, wofür lohnt es sich, ein Freak zu sein?
Gute Frage. Menschen zu haben, die für einen da sind.
Und du, Tobi?
Gemeinsam was zu verändern. Dafür lohnt es sich, ein Freak zu sein.
Danke.
Bitte.
Danke.
Das war Freaks to Tisch, der Podcast von Freaks to Table. Danke, dass du heute mit uns am Tisch gesessen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit jemandem, der sie auch hören sollte. So können die Geschichten hinter den Freaks von Freaks to Table noch mehr Menschen erreichen. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, folge Freaks to Tisch, lass ein Like da und verpasse keine neue Folge. Alle Infos zu unserem Gast und die Links zu Freaks to Table findest du in den Shownotes. Und wenn dir noch etwas auf der Zunge liegt, schreib mir gerne, kommentier die Folge oder schick mir eine Mail. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Zu Tisch.